Ja, geliebte Geschwister, ein herzliches Guten Morgen auch von meiner Seite. Ja, wir alle haben Erwartungen. Also ich zumindest, ich erwarte etwas. Und ich denke, euch geht es auch so. Und wenn ich jetzt so in eure Gesichter schaue, dann sind die erwartungsvoll. Ich weiß nicht, was ihr von mir erwartet. Vielleicht denkt ja auch der ein oder andere, hoffentlich wird es heute nicht so lang wie sonst. Kann sein. Ich weiß es nicht. Die Geschwister am Telefon, die sehe ich nicht, aber ich denke, die haben auch eine Erwartung. Erwartung, Hoffnung ist ein Bestandteil unseres Denkens, unseres Menschseins. Und wenn ich jetzt noch einen Vers lese und an das Schlussgebet spreche, dann wäre das mit Sicherheit nicht das, was ihr heute Morgen erwarten würdet. Dann wären wir mit der Versammlung gleich fertig. Und andersherum, wenn ich bis kurz vor 12 die Predigt halten würde, dann wäre das auch nicht das, was ihr erwarten würdet. Dabei ist der Begriff Erwartung sehr vielschichtig. Und wir haben ja in den vergangenen Vorträgen sehr viel gehört über die Erwartung, über die Hoffnung. Und ich möchte das Ganze jetzt auch so vom Gewicht her ein bisschen in die Praxis legen. In das, was eigentlich der Apostel Paulus ja auch immer macht, zuerst die Lehre und am Ende seiner Briefe kommt dann so der Praxisteil. Vielleicht ist es auch so bewusst gelegt, in dieser Freizeit dem Ende zu, hinein in die Praxis. Wir haben gehört von der Erwartung der herausgerufenen Leibesgemeinde, nämlich zu ihm hin versammelt zu werden. Und es ist in so vielen Vorträgen genannt worden, auch gestern Abend wieder vom Johannes in wunderbarer Weise uns vor Augen gestellt worden, dass das ein Erwartungsgut ist, was wir haben, das anscheinend sehr oft betont werden soll. Es ist wichtig. Wir haben uns ja nicht abgesprochen. Der Heilige Geist führt hier eine rote Linie durch, von Anfang bis zum Ende. Ja. Die Erwartung der Leibesgemeinde und die anderen haben auch eine Erwartung, ohne dass sie das eigentlich bewusst wahrnehmen. Die erwartet das Gericht. Nicht sie erwarten das Gericht erwartet sie. Vielen Menschen ist es ja überhaupt nicht bewusst, dass sie ins Gericht oder durch das Gericht gerettet werden. Also, aber das Gericht erwartet sie. Das haben wir ganz klar in der Schrift bezeugt. In 1. Thessalonicher 4 gibt es eben den Trost für diejenigen, die Kenntnis haben über die Entrückung, über das Versammeltwerden zu ihm hin. Und dann heißt es, der Trost für die, die eben ihren Herrn erwarten, dass es ihnen nicht so geht wie den übrigen, die keine Hoffnung haben, die keine Erwartung haben. Und dann treten die Spötter auf. Die Spötter, wie wir im 2. Petrus 3:3-4 lesen, die nämlich verhöhnend und spottend über die herziehen, die diese Erwartung haben. Und sie sagen in ihrem Fleisch, ja, in ihrer Begierde eigentlich sich über die anderen lustig zu machen, wo bleibt eigentlich seine verheißene Wiederkunft? Hier ist natürlich die Wiederkunft Jesu Christi in Macht und Herrlichkeit gemeint, wenn er sichtbar wiederkommt. Aber ich denke, vielleicht kennen wir den einen oder anderen auch jetzt, heute, in dieser Zeit, die Erwartung ihres Herrn ja zunehmend in den Hintergrund rücken. Also halten wir doch daran fest. Deswegen immer wieder diese Wiederholung. Halten wir daran fest. Denn die Spötter werden auftreten. Ja. Um die brauchen wir uns nicht zu sorgen. Die kommen von ganz alleine, weil der Widersacher ein Interesse hat, die Erwartungsgüter, die uns die Bibel nennt, immer wieder ja, zu vernebeln. Sie zuzudecken mit allerlei Dingen. Also wir haben Erwartungen. Da gibt es falsche Erwartungen. Es gibt richtige Erwartungen. Wir haben Erwartungen. Ich habe Erwartungen an mich selbst. Es gibt berechtigte Erwartungen, unberechtigte Erwartungen. Also ein bunter Blumenstrauß. Und unser ganzes Leben ist angefüllt mit Erwartungen. Wir leben im Grunde genommen jeden Alltag mit einer Erwartung. Erwartungen an das Leben. Denken wir nur an die letzten Jahre. Gesundheit, ein ganz großes Erwartungsgut jedes Menschen, Wir haben auch nicht erwartet, dass so viele jetzt diese Woche krank werden. Kann man ja nicht planen, sowas. Das haben wir nicht erwartet. Erinnere ich an den Vortrag vom Rüdiger, seine Wegführungen mit uns.
Ja.
Reichtum, Erfolg, Glück. Menschen streben danach, sie arbeiten und sie erwarten dieses als Lohn für ihre Arbeit. Der Alltag ist vollgefüllt mit grundsätzlichen Erwartungen und wir leben in einer Erwartungshaltung. Und wir nehmen das oft gar nicht bewusst wahr, sondern es ist eine angeborene, eine grundsätzliche Eigenschaft von uns selbst. Wenn ich zum Beispiel in der Früh aufwache, und da fängt es ja eigentlich schon an, woher weiß ich denn am Abend, dass ich in der Früh aufwache? Es ist ganz normal, dass ich davon ausgehe. Irgendwo erwarte ich das, ohne dass ich mir das gedanklich so vor die Augen stelle, aber ich gehe mehr oder weniger davon aus, dass ich aus dem Bett aufstehe und meine Füße mich tragen, dass die Muskeln, die Sehnen funktionieren und ich eben mich auf meine Beine stellen kann. Eine liebe Glaubensschwester hat Parkinson. Die weiß am Abend nicht, ob sie am nächsten Morgen aufstehen kann. Die kann das nicht erwarten. Es gibt Dinge in unserem Leben, die das Normale durcheinander bringen. Diese liebe Glaubensschwester hat auch im Glauben ihren Halt. Und wir dürfen nicht vergessen, dass auch diese Dinge oft so nah an jemanden herankommen können, dass selbst der Glaube erschüttert wird. Sie zweifeln beginnt und hadert und auch mit Wut gemischt auf ihren Herrn diese Dinge im Herzen bewegt. Und dann gehen wir davon aus, wenn wir aufgestanden sind, dass Wasser aus dem Wasserhahn kommt, dass Strom aus der Steckdose kommt. Und wenn wir mal an die letzten Wochen und Monate denken, es gibt Regionen, kann sein, dass das Wasser eben nicht mehr aus dem Wasserhahn kommt, weil durch die Dürre eben auch eine Knappheit entstehen kann. Also lauter Selbstverständlichkeiten, die wir ja unbewusst erwarten. Wir machen uns gar nicht so viele Gedanken darüber und wenn dann der Moment kommt, dass wir es uns bewusst machen, dann merken wir eigentlich erstmal, mit wie vielem wir beschenkt werden, was uns der Herr eigentlich in diesen ganz alltäglichen Dingen darreicht. Was uns die letzten 2,5 Jahre hoffentlich gelehrt haben, ist, dass das Gewohnte und Angenehme, das Selbstverständliche, nicht alle Zeit grundsätzlich von uns erwartet werden kann. Und dass es uns grundsätzlich eben in dem Umfang und Maß zur Verfügung steht. Erst wenn der Wasserhahn kein Wasser mehr gibt, die Steckdose tot ist und unsere vermeintliche Erwartung an das Leben einen Dämpfer bekommt, doch was auch immer, dann merken wir, wie unbemerkt sich doch eine ungute Selbstständigkeit auch in unser Denken, in unser Wesen, in unseren Alltag eingeschlichen hat. Und von dieser Selbstständigkeit dürfen und müssen wir gelöst werden. Das ist für mich auch eine Erklärung, warum der Herr immer wieder auch Dinge in unser Leben hineinlegt, die uns aufrütteln wollen, die uns wach machen wollen. Heraus aus dieser Selbstständigkeit. Warum? Warum muss das geschehen? Diese Selbstständigkeit, die opfert den Dank oder dieser Selbstständigkeit wird der Dank mehr oder weniger geopfert. Der tritt in den Hintergrund. Dinge, die wir immer haben, für die verlernt man zu danken. Die Dankbarkeit verstummt, sie geht zunehmend zurück. Wir als Menschen sind von Natur aus so gestrickt, dass sich dann Trägheit einschleicht und die Bequemlichkeit breit macht. Der Wohlstand und der äußere Frieden ist hier kann eine große Gefahr sein, in diese Trägheit und in diese Bequemlichkeit hineinzukommen. Und ich habe manchmal so den Eindruck, dass man das manchen abspürt. Und da denke ich jetzt nicht an andere, da denke ich an mich selber. Wenn die Trägheit und die Bequemlichkeit sich breit macht. Und dabei sind wir in allem, ohne Ausnahme von unserem Herrn abhängig. Wir sind von ihm abhängig, denn er ist es, der alles pflegt. Er ist es, der alles erhält, und durch ihn hat alles sein Bestehen und seinen Bestand. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir stehen aber in der Gefahr, dass das in den Hintergrund rutscht. Ja, und diese Wahrheit wird durch diese Selbstverständlichkeiten allzu leicht vernebelt. Wir denken, wir hätten alles im Griff. Und dann merken wir, dass es eben nicht so ist. Der Geber, der uns alles gibt, gerät in Vergessenheit. Und darüber hinaus kann sogar eine Haltung entstehen, eine Erwartungshaltung, bei der wir denken, wir hätten ein Recht, diese Dinge einzufordern. Also eine Art Forderung, die dann in unserem Herzen unter Umständen hier und da aufkommen kann. Das ist auch etwas, was sich ganz unbewusst und gemein einschleichen kann in unser Denken. Eine Art Forderung, die wir an das Leben stellen könnten. Ich hätte ein Recht dazu zu leben. Ich hätte ein Recht dazu, dass es mir gut geht, dass ich immer gesund bin, erfolgreich und dass ich auf der Sonnenseite des Lebens wandle. Die Bibel lehrt uns da was ganz anderes für die, die er auserwählt hat, die er hineinbringen will in die Gleichgestaltung von ihm selbst. Und dann kann es sogar sein, dass wir diese Erwartungshaltung auf Gott übertragen und dann von ihm sogar Dinge erwarten, die er aber in seinem Wort überhaupt nicht uns zusagt. Wenn dann Krankheit im Leben eines Menschen aufkommt, glaubt man nicht genug. Es ist fatal, wenn sowas in einem Glaubensleben Fuß fasst. Was entsteht da für ein seelischer Schaden? Eine Erwartungshaltung Gott gegenüber. Er muss doch schließlich für mich sorgen. Das hat er ja zugesagt. Komm zu Jesus und all deine Probleme sind gelöst. In Wirklichkeit fangen die erst an. Ihr wisst, wie ich das meine, im Geistlichen natürlich. Weil dieses Spannungsfeld dann erst ein Werkzeug in der Hand Gottes ist, uns auch von diesen falschen Erwartungshaltungen zu lösen. Es ist dringend notwendig, dass wir davon gelöst werden. In dieser Haltung merkt man gar nicht, dass der Mensch im Mittelpunkt seines eigenen Glaubens steht. Und Gott ist letztlich nur dazu da, dass er sich um mich dreht und dass er mir meine Erwartungen erfüllt. Er hat sich jetzt gefälligst um mich zu kümmern. Ein völlig auf den Kopf gestelltes Gottesbild. Derweil hat mich Christus durch sein Sterben erworben. Und was ich jetzt lebe, lebe ich ihm. Er, der für mich gestorben ist. Er ist der Herr, Herr Jesus. Und wenn er der Herr ist, dann kann ich nie und nimmer im Mittelpunkt stehen. Mein Leben gehört ihm und er hat ein Recht auf mein Leben. Er ist der Einzige, der ein Recht auf mein Leben hat. Er steht im Mittelpunkt und nicht ich. Und ich bin aus Gnade, aus seiner Gnade, in sein Heilshandeln mit hineingenommen. Aber nicht, weil ich diese Erwartung eingefordert hätte oder einfordern könnte, sondern weil er in seiner Liebe und Weisheit mich dazu auserwählt und berufen hat. Alles Themen und Inhalte, die wir in den letzten Vorträgen gehört haben. Es ist so gut, dass wir eine CD haben und das nochmal nachhören können. Und dann gibt es Erwartungen, die nicht ich an andere stelle, sondern die andere an mich stellen. Also die umgekehrte Richtung. Eltern haben Erwartungen von ihren Kindern. Die können sie nur haben, wenn sie ihnen diese auch in der Erziehung eben anerzogen haben. Und Kinder haben Erwartungen an ihre Eltern. Da mache ich jetzt kein Beispiel, da könnt ihr euch selber irgendwas einsetzen. Dass es dann nicht heißt, wenn ein Kind zu euch kommt, der Reinhard hat gesagt, ich kann das von dir erwarten oder einfordern. Und so witzig das jetzt auch klingt, das wird den Kindern teilweise in der Schule aber beigebracht. Ihr könnt eure Eltern jetzt vor Gericht ziehen, wenn sie dies oder jenes nicht umsetzen. Es ist verrückt, was da geschieht. Arbeitgeber erwarten von ihren Arbeitnehmern, dass sie gewissenhaft arbeiten. Oder man erwartet von uns ganz persönliche Dinge. Also eben von uns erwartet man, dass Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Aufrichtigkeit, Verbindlichkeit, Fleiß, also eigentlich ganz normale Dinge, die man auch erwarten kann. Aber wir merken auch, dass diese Stücke in unserer Zeit immer mehr aufgelöst werden. Verbindlichkeit, wenn ich an Verbindlichkeit denke, es verschwindet zunehmend. Und der Zeitgeist, der verändert die Menschen und prägt sie eben auch in diesen Dingen negativ. Und er löst diese Dinge auf. Paulus beschreibt in 2. Timotheus 3 sehr eindrücklich, wie die Menschen in den letzten Tagen sein werden. Und diese Eigenschaften, die sind ja alles andere als positiv. Und dann natürlich erwartet auch Gott etwas von uns. Er stellt auch eine Erwartung an uns. Da habe ich mich gefragt, tatsächlich ist es so? Erwartet Gott was von uns? Stellt Gott Erwartungen an uns? Und da muss man natürlich grundsätzlich zwei geistliche Zustände unterscheiden. Zwei geistliche Zustände. Erstens, an den geistlich toten Menschen, den von Gott getrennten Menschen, können keine Erwartungen gestellt werden. Der ist tot. An einen Toten habe ich keine Erwartungen mehr. Nie und nimmer. Nicht eine einzige kann ein Toter erfüllen. Der ist geistlich tot. Und zwar nicht nur ein bisschen, machen wir uns da nichts vor, sondern ganz und gar. Das, was jedoch erkannt werden kann, wird uns in Römer 1 genannt. Ich lese 19 und 20 aus Römer 1. Genau. Denn was man von Gott erkennen kann, und das erwartet Gott, ist unter ihnen offenbar. Das Sichtbare, das, was gesehen werden kann, da Gott es ihnen geoffenbart hat, es ist sein Wirken. Denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Nachdenken durch Vernunft, durch Überlegungen, durch vernünftige Überlegungen. Auch hier merken wir, wie der Feind durch Blindheit und durch Zudecken ein vernünftiges, logisches Nachdenken, was der ungläubige Mensch ja tun kann, nicht mehr stattfindet. Was für eine Verfinsterung. Sein unsichtbares Wesen, seine ewige Kraft und Göttlichkeit kann wahrgenommen werden. Aber die Erlösung in Jesus Christus ist und bleibt zu 100% sein Gnadenwerk. Wir können das nicht erwarten. Er wählt aus, ganz souverän. Und es muss immer wieder genannt werden, dass es pure Gnade ist. Dass hier keine Vermischung stattfindet. Das Leistungsprinzip der Welt und das Heilsprinzip Gottes. Warum ist das so wichtig? Weil das Leistungsprinzip dieser Welt, diesem Heilsprinzip, diametral entgegensteht. Und weil aber diese Welt nach diesem Leistungsprinzip funktioniert, nur nach diesem Leistungsprinzip funktioniert. Und deshalb werden wir ja auch permanent damit konfrontiert. In allen Lebensbereichen müssen wir eigentlich andersherum agieren. In der Arbeit müssen wir Leistung bringen. Würde man beides vermischen oder sogar austauschen, dann würde man nach 2. Thessalonicher 3, Vers 10 verhungern. Da heißt es, wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Also wir können das nicht einfach austauschen. Danke. Der würde verhungern. Und andersherum wäre unser Heil in Jesus Christus dahin. Es wäre umsonst. Wenn der Mensch auch nur ein einziges kleines Teilchen mit daran leisten müsste. Wenn er einen Anteil am Heil hätte, dann wäre das Heil in Christus dahin. Also wenn Gott etwas von einem Menschen erwartet oder schon erwartet, dann zweitens, immer weil er dafür die Grundlage als Voraussetzung geschaffen hat, anders geht es gar nicht. Sein gnädiges Handeln geht einer Erwartung seinerseits an uns immer voraus. Er ist immer der Erste. Er ist immer der, der in Vorleistung geht. Und er befähigt auch ein auserwähltes Werkzeug zu dem, was Gott ihm in Auftrag gibt. Ich denke da zum Beispiel an Mose, der von Gott berufen wurde. Und Gott sagt ihm klipp und klar, in einem Satz kann man das zusammenfassen, was er von ihm erwartete. Mose, er soll nach Ägypten vor den Pharao gehen und das Volk aus Ägypten herausführen. Das war der klare Auftrag von Gott an ihn. Und Mose hat fünf Ausreden Gott entgegengehalten, warum das keine gute Idee ist. Diese fünf Ausreden, die fasse ich mal kurz zusammen. A, er sagt zu ihm, wer bin ich denn schon? Ich bin viel zu gering. B, welchen Namen soll ich denn den Söhnen Israel nennen, wenn sie mich fragen, wer hat dich gesandt? C, sie werden mir nicht glauben. Also ich kann denen erzählen, was ich will, die werden mir nicht glauben. D, sagt er dann, ach Herr, ich bin kein redegewandter Mann, weder seit gestern noch seit vorgestern. Und da musste ich schmunzeln, könnte man eigentlich weitermachen, noch seit vorvorgestern, noch seit vor 3 Tagen und so weiter. Also noch seitdem du zu deinem Knecht redest. Denn unbeholfen ist mein Mund und unbeholfen meine Zunge. Und dann die fünfte Ausrede, da hat er dann schon so ein Stück weit aufgegeben, resigniert. Ach Herr, sende doch, wen du willst. Ja, ich will, dass du gehst. Also hat er sich vielleicht auch irgendwo Gott gegenüber geschlagen gegeben. Aber wir merken, 5 Ausreden, weiß nicht, fallen uns auch manchmal Ausreden ein, wenn Gott was von uns erwartet. Da sind wir doch sehr kreativ. Aber dann heißt es, da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Mose. Ein heiliger Zorn. Und er macht ihm deutlich, Schluss mit den Ausreden. Schluss, ich erwarte das von dir und du wirst es auch tun. Gott hat Mose dazu berufen und lässt sich auch von seinen Ausreden nicht abbringen. Also wir lesen nicht, dass dann Gott gesagt hat, na gut, dann schaue ich halt nach jemand anderem. Naja, er hat ihn dann schon auch immer wieder zwischen den einzelnen Ausreden immer wieder Darreichungen gegeben. Er hat den Stab, den Aaron, hat an seine Seite gestellt und hat ihm dann auch gesagt, wie er dann reagieren soll, wenn eben diese Fragen kommen. Er hat ihn ja nicht allein gelassen, also Gott den Mose. Und das ist das Tröstliche, dass eben Gott, wenn er etwas von uns erwartet, uns auch zur Seite steht, mitgeht. Und in Vers 5 fasst Gott dann es so zusammen. Und da sagt er zu Mose, du sollst zu Aaron reden und die Worte in seinen Mund legen. Und Aaron soll vor dem Pharao reden. Und ich Gott, will mit deinem Mund und mit seinem Mund sein und will euch unterweisen, was ihr tun sollt. Also eigentlich erwartet Gott etwas vom Mose und vom Aaron und führt es doch selbst aus. Er will nur, dass wir die Ausreden sein lassen und dann einfach sagen, mach wie du willst. Und das dürfen auch wir ganz praktisch für uns nehmen. Dann dürfen wir uns von diesen vorbereiteten Werken oder in diesen vorbereiteten Werken wandeln. Wir dürfen Gehorsam lernen. Gehorsam, wir dürfen ein Zeugnis sein zur Ehre unseres Gottes. Er wirkt das Wollen und Vollbringen. Und dann kann man Erwartung auch so verstehen, und das entspricht ja überwiegend dem biblischen Gebrauch im Wort, in der Bibel, dieses Wort Erwartung, nämlich, dass die Erwartung ein freiwilliges Geschenk Gottes ist, das er uns verspricht, versprochen hat. Und weil er zuverlässig ist, dürfen wir dieses Geschenk erwarten. Erwartung als ein Geschenk. Ich möchte dazu aus Psalm 127 den Vers 3 lesen. Ein Geschenk Gottes. Siehe, Kinder sind ein Erbteil vom Herrn. Eine Belohnung, die Leibesfrucht. Und wie beschreiben wir umgangssprachlich, wenn eine Frau schwanger ist? Sie ist in guter Hoffnung. Oder sie ist in freudiger Erwartung. Und dieser Psalm 127, Vers 3, der offenbart uns, von wem eigentlich dieses Kind ist. ein Erbteil des Herrn, eine Belohnung der Leibesfrucht. In freudiger Erwartung. Es ist eine Gabe Gottes. Was ist aber, wenn man das nicht so sieht? Wenn man das auch nicht so erkennt? Wenn man also in trauriger Erwartung ist? Wenn man schwanger ist und man ist in trauriger Erwartung. Warum? Weil man dieses Kind eben nicht haben will. Weil es nicht in den Lebensentwurf passt und die Pläne, die man gemacht hat, völlig über den Haufen wirft. Oder es ist durch Sünde und Gewalt entstanden. Und man denkt, dass man es nicht lieben kann, wie man es eigentlich sollte. Und darüber hinaus können auch gesundheitliche oder finanzielle Probleme bestehen, die eine freudige Erwartung ebenfalls trüben. Und dann möchte ich noch einen Vers aus Jakobus 1, Vers 17 dazu nehmen. Jakobus 1, Vers 17. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Von dem Vater der Lichter, bei dem es keine Veränderung gibt, keine Verfinsterung durch einen Wandel seines Wesens. Die Bibel bezieht also zum Thema der Abtreibung eine ganz klare Stellung. Ich denke, es liegt eine tiefe Finsternis auf den blinden und verführten Verantwortlichen, die leichtfertig und gewissenlos Ungeborene, egal in welchem Monat, ohne berechtigte Begründung, beachten wir das, einfach wegwerfen. Das Geschenk Gottes wird mit Füßen getreten. Diese Menschen haben auch eine Erwartung, nämlich zur Verantwortung gezogen zu werden. Sie erwartet das gerechte Gericht Gottes. Da brauchen wir nicht urteilen. Er wird alles offenbaren. Ja, möchte der Herr doch Licht schenken. Licht schenken, wenn schon nicht der Masse. Gerade in unserer Zeit, wir wissen ja, was für Gesetze verabschiedet werden, wenn wir uns damit mal ein bisschen beschäftigen. Wenn schon nicht die Masse, dann wenigstens einzelnen Betroffenen. Dass es ihnen aufgeht, dass sein lebensspendendes Wort im Psalm 127 oder in dem Jakobusbrief 1, Vers 17 und damit der Herr ihnen selbst aufgeht, dass sie erkennen, dass aus dieser, dass es ein Geschenk, eine Gabe Gottes ist und dass aus einer traurigen Erwartung eine freudige Erwartung werden darf. Das wäre ein großer, großer Segen. Ich weiß nur nicht, was ihr von mir erwartet oder ob ihr überhaupt was von mir erwartet. Und würdet ihr was von mir erwarten, dann müsste ich euch enttäuschen. Denn von mir könnt ihr nichts erwarten. Und das wissen wir. Im Grunde wissen wir das. Ich kann eure Erwartungen nie und nimmer erfüllen. Ich kann nur enttäuschen. Und daher müsst ihr alles von Gott her erwarten. Und das möchte ich mir selbst immer wieder zusprechen, dass ich auch alles von Gott erwarte. Und ich kann nur das weitergeben, was er vorher mir auch gegeben hat, was ich empfangen habe. Wir kommen dann noch dazu, eine Erwartung, die auch ein Empfangen beinhaltet. Diese Erwartungshaltung, alles von Gott zu erwarten, ist die richtige und die rechte Blickrichtung. Ich möchte dazu Römer 8, Vers 32 lesen. Gott, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Und deshalb dürfen wir alles von ihm erwarten. Und nehmt es mit, wenn ihr wieder im Alltag seid. Er ist der Geber jeder Gabe und ihr dürft von ihm alles erwarten. Und da möchte ich jetzt, ich habe das in drei Gruppen eingeteilt. Es war so nett gestern, der Johannes hat ja die Elberfelder Studienbibel angeführt mit diesem Sprachschlüssel hinten im Text, dass man diese Wörter dann eben auch im Grundtext ein bisschen auch ja, durchgräbt. Ja, das ist also ein Schatz, den man dann da findet. Das möchte ich jetzt auch ein bisschen machen. Ich habe drei Wörter so vom Hauptstamm her. Drei Gruppen. Erwartung, Hoffnung oder also als Hauptwort, als Verb. Es gibt ja ganz unterschiedliche Aussagen auch in der Bibel, um einfach mal aufzuzeigen, wie in Gottes Wort dieses Wort Erwartung, Hoffnung oder Erwarten als Verb und Hoffen verwendet wird. Und in diesen Entschuldigung, in diesen drei Gruppen kann man das so grob einteilen. Ich kann Griechisch nicht und deswegen ist es eine wunderbare Hilfe. Also verzeiht, wenn ich Dinge falsch ausspreche. Erstens Elpis als das Erwartungsgut, Gegenstand, Inhalt einer Erwartung. Zweitens Dokia, die eigentliche Erwartungshaltung. Oder das als Verb eben das Erwarten, das aktive innere Tätigwerden des Erwartens, was nach außen hin natürlich nur passiv wahrgenommen wird. Also wenn jemand wartet, dann sieht man das dem nicht an. Aber innerlich kann da unwahrscheinlich viel in Bewegung sein. Und der dritte Bereich, Dechomai, aufnehmen, erwarten, das beinhaltet gleichzeitig auch das Empfangen. Also dass etwas, das erwartet wird, auch vorher diese Garantie mit beinhaltet, dass es dann eben auch kommt. Zum ersten Hauptbereich Elpis, Erwartung als Erwartungsgut. Im griechischen Altertum ist Hoffnung oder Erwartung ein doppelwertiger Begriff, der die menschliche Zukunftserwartung im Guten wie auch im Schlechten, ich habe dann auch ein Beispiel dazu, im schlechten Sinne bezeichnet. So kann Elpis durchaus auch für eine dunkle Ahnung oder eine Befürchtung verwendet werden. Im Neuen Testament aber kommt Elpis nur vor im Sinn einer frohen Erwartung, von etwas Gutem mit der Zuversicht, es auch zu erhalten. Zwar ist die christliche Hoffnung oder Erwartung dadurch definiert, dass sie sich auf das noch nicht Sichtbare, in der Zukunft Liegende bezieht. Gleichwohl ist sie nicht zweifelhaft oder ungewiss, weil sie einen festen Grund besitzt, nämlich unseren Herrn Jesus Christus. Wir wissen, der Grund, der gelegt ist, einen anderen kann niemand legen. Jetzt kommen Bibelverse, die wir diese Tage schon oft gehört haben. Also eine Wiederholung zum Einprägen. Kolosser 1, 27. Seinen Heiligen wollte Gott kundtun, welches der Reichtum der Herrlichkeit des Geheimnisses sei unter den Nationen, welcher ist Christus in euch, die Erwartung der Herrlichkeit. Christus innewohnend haben bedeutet, in der Erwartung der Herrlichkeit auch die Zuversicht zu haben, diese Herrlichkeitsoffenbarung ganz real und leiblich zu erhalten. Also die Herrlichkeit Christus in uns jetzt schon, das Offenbarwerden später, steckt in dieser Erwartung drinnen. Zentral bildet natürlich die Auferweckung und Auferstehung Jesu von den Toten den Grund dieser christlichen Erwartung. Letztendlich richtet sich diese Erwartung wie auch der Glaube auf Gott selbst, der die Toten lebendig macht. Und dieser Gott ist der Gott der Erwartung und der Zuversicht. Und er wird so auch beschrieben in Römer 15, Vers 13. Der Gott der Erwartung, der Gott der Zuversicht, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmet an Hoffnung in der Kraft des Heiligen Geistes. Die konkordante Übersetzung verwendet statt Hoffnung immer das Wort Zuversicht. Und da heißt es dann, der Gott der Zuversicht erfülle euch mit aller Freude. Ja, der Heilige Geist schenkt den Glaubenden gerade in Situationen der Anfechtung und Trübsal die frohmachende Gewissheit dieser Erwartung auf Gott, dass er dadurch nicht zu Schanden kommt. Auch diese Textstelle Römer 5, 3 bis 5 hatten wir schon, dass die Erwartung nicht zu Schanden werden lässt, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und deshalb liegt in dieser Erwartung eine große Freude, die man uns auch abspüren darf. Römer 12, Vers 12 ermuntert dazu, seid fröhlich in der Erwartung, seid fröhlich in der Hoffnung. Und sie ist ja auch eines der drei Stücke aus 1. Korinther 13. Nun aber bleiben Glaube, Erwartung und Liebe. Diese drei, die größte unter ihnen aber ist die Liebe. Ja, in dieser Erwartung steckt ein unwahrscheinlich hohes geistliches Kraftpotenzial. Ich glaube, wir haben das ein bisschen angekratzt. Vielleicht haben wir es ein bisschen angekratzt. Möge doch der Heilige Geist uns da immer tiefer hineinführen, dass dieses Kraftpotenzial, er selbst ist es ja auch, der in uns diese Kraft, die Macht seiner Stärke, und der Paulus ringt ja gerade im Epheserbrief um Wörter, das zu beschreiben, was an Kraft von Gott ausgeht. Und er wirkt dieses Kraftpotenzial oder will es entfalten, gerade auch für den Dienst, in die er uns hineinstellt. Weil Schwierigkeiten werden kommen. Schwierigkeiten, die dann auch ein Resignieren vielleicht zur Folge haben könnte. Und so wirkt er sein Werk durch diese Freude und diese Kraft, die in dieser Erwartung und von dieser Erwartung ausgeht, dass das Werk des Herrn auch weiterläuft. Er macht das Arbeiten, dieses geistliche Arbeiten, auch mit Rückschlägen dadurch möglich. Dann haben wir dieses Wort Elpis in unterschiedlichen Zusammenhängen. Das Erwartungsgut selbst schlechthin. Denken wir nur an die Erwartung der Herrlichkeit oder auch die Schöpfung, die dieses Freiwerden, die Hoffnung eben auch auf das Freiwerden, Offenbarwerden der Kinder Gottes setzt. Es gibt die Erwartung eines Bekenntnisses. In Hebräer 10, Vers 23 lesen wir das. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Erwartung, ohne zu wanken. Es bezieht sich auch auf Personen, also jemand, der Gegenstand der Erwartung ist. Der Apostel Paulus nennt es in 1. Thessalonicher 2, Vers 19. Denn wer ist unsere Erwartung oder Freude oder Krone des Ruhms? Seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesus Christus bei seiner Wiederkunft? Also er meint damit die Brüder, die Glaubensgeschwister in Thessalonich. Er bezeichnet sie als Erwartung. Erwartung, Freude, Krone des Ruhms. Natürlich des Ruhms Jesu Christi, nicht des Apostels Paulus. Ja, und dann noch Titus 2, Vers 13. Da kommen ja auch manchmal in Versen Begriffe vor, die im Urtext Erwartung und auch dieses Erwartungsgut in vielfacher Hinsicht ausdrücken. Und hier zum Beispiel schreibt er erwartend, ausschauend, halten. Da wird ein Wort verwendet, Dechomai, da komme ich gleich dazu. Also auch hier schon das Verb, also diese Erwartungshaltung nach der glückseligen Erwartung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus selbst. Also die glückselige Erwartung selbst in einer Fülle wird alles ausgedrückt mit diesem Wort Elpis. Und denken wir dran, immer im Guten. Also diese negative Ahnung wird mit diesem Wort niemals verwendet. Dann komme ich zu dem zweiten Wort, Dokia, oder als Wortstamm Dokia, meint eher das, was vom Geschöpf oder der Schöpfung aus erwartet oder gehofft wird. Und es findet dadurch natürlich auch in ganz unterschiedlichen Beziehungen und Kontexten eben seine Werthaltigkeit. Zum Beispiel Apo, Kara, Dokia. Drei griechische Wörter, die hier eines zusammen bildet. Das drückt aus, Apo, einen Ausdruck von Verstärkung, Kara, Kopf, und Dokia von eben erwarten. Also ein verstärktes mit dem Kopf erwarten. Was könnte das sein? In der Übersetzung wird es dann als eines sehnsüchtigen Erwartens bezeichnet. Mit Sehnsucht, mit gerecktem Hals, da kommt der Kopf dann vor, mit vorgestrecktem Kopf. Also wie wenn man, ja, ich bin jetzt nicht so groß, aber immer wenn da irgendwas stattfindet und es sind viele vor mir, dann stehe ich natürlich da und versuche den Kopf zu recken. Ja, mit vorgestrecktem Kopf, das sehnsüchtige Warten. Den Vers hatte ich ja vorhin schon kurz erwähnt, Römer 8, 19, die Kreatur. Da kommt dieses Wort zum Beispiel vor. Apo karadokia. Denn das sehnsüchtige Harren, wird mit Harren übersetzt, aber es steckt dieses Erwarten dahinter, dieses gespannte Erwarten der Kreatur sehnt sich nach der Offenbarung der Kinder Gottes herbei. Das ist also nicht ein mit verschränkten Armen und zurückgelehntes Erwarten, sondern ein aktives, eine aktive Erwartungshaltung, sehnsüchtig mit vorgerecktem Kopf. Dieses Wort kommt nur in Römer 8, 19, die Stelle habe ich gerade gelesen, und Philipper 1, 20 vor. In diesem Vers möchte ich uns auch noch lesen. Paulus schreibt hier, denn ich weiß, dass mir dies zum Heil, zur Rettung ausgehen wird, durch eure Gebete, ihr die Philipper, und die Darreichung des Geistes Jesu Christi, nach meiner sehnsüchtigen Erwartung und Hoffnung. Da kommen sogar beide Begriffe vor, Apokaradoxia und Hoffnung, Elpis. Dass ich in nichts zu Schanden werde, sondern ganz frei und offen, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus groß gemacht wird an meinem Leibe, sei es durch Leben, sei es durch Tod. Dieses sehnsüchtige Erwarten, dass Jesus Christus an ihm groß gemacht wird. Ja, es wird ihm zum Heil und zur Rettung ausgehen. Dann in der Verbindung mit einer weiteren Vorsilbe, prosdokia, dazu möchte ich auch ein Beispiel aus der Bibel hernehmen, wie es in ganz normalen menschlichen Gebrauch damals eben auch verwendet worden ist. Zum Beispiel in der Apostelgeschichte 12,11 lesen wir von einem Gelähmten. Petrus und Jakobus kommen an diesem Gelähmten vorbei und dann lesen wir in Apostelgeschichte 12,11 und als Petrus zu sich und als Petrus zu ihm kam und er sprach, das ist jetzt was anderes, muss ich mal kurz schauen. Das kommt erst später. Ich habe hier ein Beispiel, dieses Prosdokia, noch als ein negatives Beispiel, was hier verwendet wird. Da geht es um Petrus, ja, Apostelgeschichte 11,12. Und als Petrus zu sich kam, sprach er, nun weiß ich in Wahrheit, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich gerettet hat aus der Hand des Herodes und aller Hoffnung oder Erwartung des Volkes der Juden. Hier wird dieses Wort im Negativen verwendet. Herodes ließ nämlich Petrus festnehmen, weil es den Juden gefiel. Und diese erwarteten auch etwas, nämlich im Negativen, dass durch dieses Festnehmen der Petrus sowie eben auch der Jakobus, der Bruder des Johannes, mit dem Schwert hingerichtet werden würden. Das haben die also erwartet. Ja, das Hoffen ist eben dieses bestimmte Verhalten, was die Juden hier an die Festnahme an den Herodes mehr oder weniger gestellt haben. Und in diesem Fall eben eine negative Erwartung. Genau. Jetzt kommt es mit dem Gelähmten. Prosdokia eben im positiven Sinne, auf etwas erwarten oder hoffen. Und da gab es eben einen von Geburt an Gelähmten und der saß an der Pforte des Tempels und der erbat Almosen. Petrus und Johannes erblickten ihn und dann heißt es in Apostelgeschichte 3 steht es, 3 Vers 5, er aber, also der Gelähmte, gab Acht auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Ja, die Hoffnung des Gelähmten war natürlich ein Almosen in Form von Geld zu bekommen. Und das war ja auch das Normale, was ein Bettler erwarten konnte. Oder vielleicht was zum Essen oder zum Trinken. Aber sie haben was ganz anderes bekommen. Das hat er nicht erwartet. Ja, der Petrus, der schaut ihn dann an. Und das heißt, er schaut ihn fest an. Und dann sagt er, also Gold oder Silber habe ich nicht. Was ich aber habe, und das, der Petrus hat es gehabt, das war sein Besitz, was ich aber habe, das gebe ich dir Im Namen Jesu Christi, steh auf und geh umher. Und er fasste ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Und sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest. Und er sprang auf und stand fest da und lief umher und ging mit ihnen zusammen in den Tempel hinein. Umhergehend und springend, Gott lobend, so wird es berichtet. Es muss eine pure Freude gewesen sein, das zu sehen. Und die das mitbekommen haben, die hat es natürlich auch sehr erstaunt. Also der Gelähmte hat Geld als das Lebensnotwendige erwartet. Das war seine Vorstellung. Er hatte, das hätte schon gereicht. Was er aber bekommen hat, war viel mehr. Es war über das irdische Leben hinaus lebensnotwendig, nämlich eine Heilung, und er ist zum Glauben gekommen, zum ewigen Leben. Und der Gelähmte hat dann Gott verherrlicht, indem wie er dann auch dieses Wunder, das an ihm vollführt worden ist, eben in der Öffentlichkeit bezeugt hat. Und dann ist aber das Folgendes passiert. Petrus und Johannes lenken dann, in der zweiten Predigt wird uns da geschildert, den Blick weg von diesem Gelähmten, nämlich hin auf Jesus Christus. Und das ist eben dieses Zeugnis dann in Apostelgeschichte 3, Vers 15. Jesus Christus, der Urheber des Lebens. Ihn hat Gott aus den Toten auferweckt. Das haben wir jetzt auch so oft gehabt. Ja. Diese Kombination, wovon wir Zeugen sind. Und durch Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen Gelähmten, den ihr seht und kennt, stark gemacht. Und der Glaube, der durch ihn ist, hat ihm diese vollkommene Gesundheit gegeben vor euch allen. Und dann heißt es weiter, viele aber, die das Wort gehört hatten, kamen zum Glauben und die Zahl der gläubig gewordenen Männer stieg auf etwa 5000. Ja, es ist wichtig, dass wir das heilsgeschichtlich einordnen. Wir dürfen jetzt nicht losziehen und Petrus gleich tun. Also ich weiß nicht, was passieren würde, wenn ich in der Fußgängerzone zu einem, der da sitzt, sowas sprechen würde. Wahrscheinlich würde nichts passieren. Ja, und es wäre eher ein Zeugnis zu Unehre, weil ich das nicht richtig einordne. Ja, trotzdem habe ich dieses Beispiel gewählt, um einfach herauszustellen, dass wenn Gott unsere Erwartungen nicht erfüllt, der Gelähmte wollte Almosen, Geld wollte haben. Ja. Und wenn er unsere Erwartungen nicht erfüllt, dann hat er was viel Größeres. Ja.
Und der Herr hat diesen Menschen aus einer essentiellen Abhängigkeit in die Freiheit geführt, dass er jetzt im gewissen Bereich sich selber versorgen kann. Ja? Also Hilfe zur Selbsthilfe. Ja. Ja? Das gehört auch an der Stelle dazu.
Ja? Ja.
Wenn der Herr uns befreit, dann haben wir Freiraum für Neues.
Ja. Vielen Dank. Ja, eine Gnade, die unseren Verstand weit übersteigt, die auf ein inneres, grundsätzliches und geistliches wie seelisches Heilwerden gerichtet ist. Nicht auf das Äußere, sondern das Äußere zunächst zurückstellt. Ja. Ich möchte aber noch ergänzen, wenn es der Gnade gefällt, dass auch ein äußeres Heilwerden hinzukommt, dann ist das ein Geschenk. Das dürfen wir nicht erwarten. Der Inhalt eines Geschenks ist, dass man es nicht einfordert.
Danke.
Geschenk ist freiwillig.
Ja.
Noch kurz zum dritten Teil, Dechomai. Das griechische Wort beinhaltet eben den Grundgedanken oder mit den Gedanken des Aufnehmens und Empfangens. Aus einer bestimmten Situation heraus auf etwas warten. Ich lese dazu Hebräer 10, 12 und 13. Christus aber hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, für immer zur Rechten Gottes gesetzt und wartet hinfort, bis alle seine Feinde als Schemel seiner Füße hingelegt werden. Er wartet, bis sie hingelegt werden. Es beinhaltet die Erfüllung dieser Erwartung. Steckt in diesem griechischen Wort mit drinnen. oder Titus 2, 12 und 13, die erschienene Gnade Gottes unterweist uns, auf dass wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüsten verleugnend, besonnen und gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf, in dem wir erwarten. Hier steht dieses Dechomai eben noch verstärkt mit der Silbe Pros und weist auf etwas hin. Die glückselige Erwartung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus. So ist in diesem Wort das Empfangen bereits mit inbegriffen. Das, worauf gewartet wird, wird auch empfangen werden. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, wie Gott da oftmals in sein Wort eine Doppelung reinlegt. Ja? Also diese Zusage allein schon ist ja vertrauenswürdig, indem er uns das in seinem Wort mitteilt. Es ist ja sein Wort. Es sind seine Worte, sie sind von ihm. Es sind ja seine Zusagen, die sind zuverlässig. Also weil er es sagt, steckt ja schon die Garantie drin. Und dann legt er aber noch eins oben drauf und verwendet Wörter, die in sich selbst dieses Empfangen mit beinhalten. Also eine garantierte Erfüllung. Und ich denke, da wird die Tatsache, dass das Wort Geist gehaucht ist, noch mal viel tiefer erkennbar, wie selbst bis in den kleinsten Buchstaben manchmal der Herr hier Dinge hineinlegt, die man dann entdecken darf. Ja, denn so viele Verheißungen Gottes sind, in Christus ist das Ja und in ihm auch das Amen, Gott zur Herrlichkeit durch uns, hat ja der Johannes gestern auch erwähnt, diesen Vers. Es gibt da noch viele, viele Verse dazu, das ist jetzt mehr oder weniger ein Konzentrat in ganz vielen anderen Zusammenhängen, wo dieses Erwarten noch viel, viel größer ausgebreitet wird. Ja, forscht da selber nochmal nach. Das ist eine Herrlichkeit und ein Schatz, was man da entdecken darf. Bei diesen gerade gemachten Ausführungen habe ich versucht, eben diese Vielfalt und auch Vielschichtigkeit der Hoffnung und Erwartung anzureißen. Also wie gesagt, es ist nur ein Versuch. Leider haben wir in manchen Übersetzungen stringent eine Übersetzung, Hoffnung oder Erwartung, und das geht dann manchmal auch verloren, was aus dem Kontext Zusammenhang eben eine viel größere Tiefe noch beinhaltet. Ich möchte noch eins erwähnen, und zwar, was unterscheidet Hoffnung von Erwartung? Ist ja auch immer, welches Wort verwenden wir jetzt? Da möchte ich noch kurz drauf eingehen. Hoffnung aus der Sicht des Menschen wird das noch nicht Sichtbare, das in der Zukunft Liegende, als Hoffnung bezeichnet. Der Mensch hofft auf das, was noch nicht ist. Aber er hofft eben, dass es werden wird. Und dabei ist er sich seiner Sache nicht gewiss. So kann es sein, dass es eintritt oder auch ausbleibt. Je nachdem, ob es erkennbare Hinweise gibt, die dafür auch verwendet werden können. Also wir dürfen ja auch unseren Verstand gebrauchen. Und wenn ich jetzt auf etwas hoffe und ich habe äußere Kennzeichen, die ich damit heranziehen kann, dann darf sich so eine Hoffnung auch verfestigen. Ja, so hofft der Optimist bei einem bewölkten Himmel, dass es nicht regnet, während der Pessimist sich bereits völlig durchnässt zieht. Ja, das ist im Positiven eben das, worauf der Mensch hofft und sein Wünschen und Sehnen setzt. Und er wäre glücklich, wenn die Hoffnung erfüllt werden würde. Konjunktiv. Ja, dieses Hoffen. Im Negativen wäre es, das habe ich am Anfang schon genannt, die übrigen, die eben keine Hoffnung haben. Ja, und da kann es letztlich nur in bodenloser Finsternis in den Abgrund gehen, aus dem es kein Entrinnen gibt. Ich kenne ja den Spruch, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, aber sie stirbt. Das hat mal einen noch ergänzt. Wenn jemand keine Hoffnung hat, und ich denke da an die Menschen, die auch jetzt in unserer Zeit, denen der Boden unter den Füßen weggezogen wird und keine Hoffnung haben, also nicht einmal irgendwas Positives erwarten können, das kann nur in Finsternis führen,
ja.
In Traurigkeit. Gerade da scheint das Licht dann umso heller. Und hier wird die Abgrenzung zum Wort Erwartung deutlich. Ich kann zum Beispiel sagen, ich hoffe, es geht dir gut. Und dann wünsche ich mir, dass es dir gut geht. Aber ich kann nicht sagen, ich erwarte, dass es dir gut geht. Ich kenne die Umstände nicht von demjenigen, dem ich das wünsche. Und wenn ich dann eine E-Mail schreibe und das noch drunter setze, dann wünsche ich mir natürlich, dass es ihm gut geht. So auch eben die Abgrenzung zur Erwartung. Erwartung ist etwas, das ganz sicher eintritt. Diese Gewissheit müssen wir mit dieser Erwartung verbinden, die uns die Bibel hier zeichnet. Hebräer 11,1, die Definition des Glaubens. Der Glaube ist eine zuversichtliche Annahme dessen, was man erwartet. Ein Überführtsein von Tatsachen, die man nicht erblickt. Da bleibt für Zweifel kein Platz mehr. Keine Unsicherheit, keine Ungewissheit. Der Glaube Jesu Christi in uns. Ja, die Erwartung. Da geht es nicht um ein bloßes Hoffen, über die man vielleicht glücklich wäre, sondern um Gewissheit. Und auch das müssen wir uns immer wieder zusagen. Wenn man jetzt einmal dieses Wort erwartet, teilt, er wartet. Unser Herr Jesus Christus ist das Er. Er wartet. Dann ergeben sich ganz wunderbare Aussichten, die in diesem Wort zum Ausdruck kommen. Er wartet erhöht und sitzend zur Rechten Gottes, dass es endlich losgeht. Endlich losgeht und er seine Gemeinde zu sich nehmen kann. Vielleicht ist er beim Stephanus auch mit diesem vorgereckten Kopf dagestanden und hat nach unten geschaut, was da passiert. Stephanus hat ihn stehend gesehen. Er wartet auf die Erfüllung der festgelegten Fristen und Zeitpunkte in der Heilsgeschichte Gottes. Kein unüberlegtes Vorziehen oder unnötiges Verziehen. Er wartet auf die gesetzten Kairoi, die Zeitpunkte göttlichen Handelns. Er wartet, bis der Heilige Geist das Werk an seinen Gliedern seines Leibes vollendet hat. Er wartet, bis die Erziehung der Gnade seine Früchte trägt. Er wartet, bis auch der letzte Auserwählte und ihm selbst gegebene, von seinem Vater ihm gegebene, in seinem Eigenwillen, Stolz und Hochmut zerbrochen ist und ein brauchbares Werkzeug in seiner Hand geworden ist. Er wartet, bis die Heiligung in Geist, Seele und Leib völlig vollbracht ist. Er heilige uns durch und durch. Er wartet, bis wir vollständig in seine Gleichheit umgestaltet worden sind, damit wir ihn sehen können, wie er ist. Er wartet, bis die Bosheit und das Maß der Sünde voll ist, bis das Gericht sein zurechtbringendes Liebeswerk tun kann. Er wartet auf sein Volk Israel, bis es gesammelt und mit einem fleischernen statt steinernen Herzen erneuert ist. Er wartet auf die öffentliche und sichtbare Machteinsetzung im Himmel und auf der Erde, wie wir das in Offenbarung lesen. Offenbarung 12, Vers 10, wo es heißt, mit lauter Stimme in dem Himmel nun ist das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Gewalt seines Christus gekommen. Und er wartet mit sehnsüchtigem und innigem Verlangen. Endlich, und da habe ich mir gedacht, vielleicht ist das ja eine geistliche Ungeduld, kann man vielleicht nicht sagen, das passt nicht. Geduld ist ja eine Frucht des Geistes, aber mit diesem sehnsüchtigen Herzen wartet er auf die Vervollständigung seiner selbst. Vervollständigt zu werden mit dir und mit mir, mit den Gliedern seines Leibes. Er wartet und wir erwarten ihn. Kein Hoffen, es ist zu wenig, sondern Gewissheit. Und das, was wir erwarten, was er uns verheißen hat. Das ist das, was in uns im Alltag, in der Praxis, in dem, wenn wir wieder zurückgehen in unsere Verhältnisse, Kraft geben darf, soll und auch muss. Und es ist die einzige Kraftquelle, die uns durch diese Zeit auch trägt. Dass diese Erwartung eben nicht nur das ist, was wir in Zukunft erwarten, Rüdiger hat es schön gesagt, sondern dieses Ausharren in uns heute und jetzt auch bewirkt. Und so erwarten wir durch seine Verheißungen, die er uns gegeben hat, das Offenbarwerden unseres Lebens mit Christus in Herrlichkeit. Wir erwarten unsere Heimat im Vaterhaus, Bürgerrecht in den Himmeln, ein ungetrübtes und innigstes Einssein mit dem Vater und dem Sohn, in vollkommener Liebe, für uns nicht vorstellbar, ganz real, nach Geist, Seele und Leib. Wir erwarten unsere neue Behausung, eine Geist-Leiblichkeit, die vollkommene Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Wir erwarten die Freilösung aus allen Bindungen, aus Sünde, Sterblichkeit, Vergänglichkeit und Verweslichkeit und von dem Anspruchsdenken an uns selbst, die Erwartungshaltung, in dieser Welt irgendwas darstellen zu müssen. Wir erwarten die Entrückung als nächstes heilsgeschichtliches Ereignis. Wir erwarten Christus selbst, eine Person, die wir erwarten, und die Vollendung in ihm. Wir erwarten unsere Heimat im Vaterhaus. Und was es heißt, heimatlos zu sein, das hat er kein erlebt. Er war unstet und flüchtig. Es ist grausam, keine Heimat zu haben. Keine Heimat in dieser Welt zu haben, bedeutet aber, dass wir eine Heimat im Vaterhaus haben. Wir erwarten unser Erbe, unsere Berufung in den Himmeln, die Aufgaben des Zukünftigen. Auch darüber haben wir viel gehört. Und alle diese seine Zusagen, die erwarten wir mit Zuversicht. Mit dieser Gewissheit. Warum? Weil er uns mit dem Unterpfand der Verheißung, dem Angeld, der Vorauszahlung versiegelt hat. Also wir könnten das ja gar nicht fassen, wenn wir das nicht hätten. Das ist unser Siegel, das er uns gegeben hat. Der Heilige Geist in uns ist die Garantie für die Erfüllung dieser Erwartungen. Ja, und mit diesem Angeld verbunden müssten wir uns jetzt eigentlich noch einmal vor Augen stellen, was wir bereits in ihm haben. In ihm haben. Da ist viel diese Tage dazu gesagt worden. Also was bereits geworden ist. Ja, das darf immer mehr auch Gestalt in uns gewinnen. Dass wir in dieser Erwartungshaltung einen fröhlichen Weg gehen können. Einen freudigen Weg in seinem Frieden. Ja, in einer Zeit, die der Herr dazu verwendet, eben auch diese Erwartung und diese Zuversicht immer mehr auch tiefer und fester in uns hineinzugestalten. Und ich möchte zum Schluss aus Epheser 1, Vers 17 mit einer Bitte schließen, die der Apostel Paulus schreibt. Er schreibt, meine Bitte in meinen Gebeten ist, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst und dazu erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr wisst, welches die Erwartung seiner Berufung und welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Amen. Ich möchte noch beten. Lieber Vater in Jesus Christus, möchte ich dir danken, dass wir von dir alles erwarten dürfen. Und dass wir diese Erwartung füllen dürfen mit den kostbaren geistlichen Wahrheiten, damit es uns groß wird, damit du uns groß wirst, damit wir fest werden, fest verwurzelt, standhaft auf dem Grund, Herr Jesus Christus, der du selbst bist, dass wir darauf stehen können am bösen Tag. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du uns in deinem Wort diese Vielfalt darreichst und dass wir dadurch ja immer wieder ausgerüstet werden für unseren Alltag. Wir sind in dieser Welt und haben eben noch unsere Aufgaben im Irdischen zu erfüllen. Wir sind aber nicht mehr von diesem Kosmos, sondern dürfen mit diesen geistlichen Erwartungsgütern, mit dieser Erwartungshaltung, mit deiner Kraft diesen irdischen Weg gehen und ein freudiges Zeugnis ablegen. Ein freudiges Zeugnis für die Menschen, die keine Hoffnung haben, dass du durch uns Leben zeugst in ihnen. Dazu lass dein Evangelium laufen, lass es uns verkündigen und auch darstellen in dem Wandel. Hab von Herzen Dank, dass du es bewirkst, dass wir in dir eine Freiheit geschenkt bekommen, die uns auch loslösen darf von all diesen Bindungen zum Irdischen, zum Vergänglichen und zum Sterblichen. Wir wollen dir die Ehre darüber geben und wir dürfen uns dir anbefehlen in allem. Lieber Vater, wenn wir zurückfahren, wenn wir wieder hineingestellt werden in die Beziehungen, in die Bezüge, die ja uns auch oftmals so herausfordern, dann darf sich das bewähren, was wir gehört haben und was du in uns hineingelegt hast, dann darf der Same aufgehen. Wir wollen dich anbeten und dich loben. Amen. Amen.